läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Riva.
Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Mittwochabend. Schön, dass Sie bei uns sind.
Schönen guten Abend auch von mir.
Wussten Sie, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut und damit sozialer Ausgrenzung bedroht ist? Hört sich nicht gerade nach unbeschwerter Kindheit an. Dass man dagegen dringend etwas tun muss, dazu sagen wohl fast alle, ja klar. Aber wie? Die Ampelkoalition hatte sich deshalb auf eine Kindergrundsicherung geeinigt. Schnell und unbürokratisch sollte sie ausgezahlt werden. Ohne komplizierte Anträge bei mehreren Behörden. Aber von der Familienministerin heißt es nun, es müssten erst einmal 5000 neue Stellen für die Bearbeitung des Ganzen geschaffen werden. Und das sorgt nun für neuen Streit in Berlin. Sarah Frühauf.
Das waren noch Zeiten. Strahlend, frisch im Amt, die Bundesfamilienministerin. Ihr Versprechen groß. Sie wolle sich um die Belange von Kindern kümmern. Vor allem um die der Armen. Mit ihr käme sie die Kindergrundsicherung. Nun, gut zwei Jahre später, kommt Lisa Paus nicht einmal selbst zum Interview. Die Staatssekretärin muss erklären, wann und ob überhaupt der Bundestag das Vorhaben beschließen wird.
Da die Verhandlungen im Parlament laufen, ist der Wille der Ampelfraktion durchaus gegeben, ein Ergebnis auch am Ende zu erhalten. Und mein Glaube daran ist immer noch da.
Über kaum ein anderes Projekt diskutiert die Ampelkoalition länger. Die Idee hinter der Kindergrundsicherung, Leistungen bündeln und somit vereinfachen. Wie hoch sie ausfallen wird, offen. Klar ist, künftig sollen Familien einen Garantiebetrag bekommen, aktuell das Kindergeld. Es soll einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag geben, derzeit der Kinderzuschlag, sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen für zum Beispiel Sportvereine. Bisher ruft nur ein Bruchteil derjenigen, denen die Zusatzleistungen zustehen, sie auch ab. Neu ist deshalb eine zentrale Stelle, die dann die Kindergrundsicherung auszahlt, automatisch und ohne Antrag. Der Familienservice, angesiedelt bei der Agentur für Arbeit. Geplant dafür 5000 Stellen. Offen ist, wie viele Leute neu eingestellt werden müssen oder von anderen Bereichen kommen. So oder so, die FDP will da nicht mitgehen.
Weil wir uns im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass wir Bürokratie abbauen wollen und keine neue Behörde, die 5000 Stellen strukturell und institutionell schaffen will, dadurch auch dazu führt, dass sie mehr kostet.
Und so geht der Streit in die nächste Runde. Im Familienministerium will man von den 5000 Stellen nicht abrücken.
Sie müssen verstehen, die höhere Inanspruchnahme der Kindergrundsicherung auch erfordert ein Aufbau von Personal, macht den Aufbau von Personal nötig. Und das ist sehr wichtig, weil wir im Moment ja noch nicht alle antragsberechtigten Kinder erreichen und wir diese Kinder erreichen wollen.
Eine unwürdige Debatte finden Wohlfahrtsverbände und fordern ein Machtwort des Kanzlers.
Wer kann das ja nicht so laufen lassen? Die Kinderarmut ist eines neben dem Klimawandel der herausragenden Probleme, die wir in Deutschland haben.
Endlich ein Handeln, allerdings ein anderes, das wünscht man sich auch bei der Arche. Denn so wie die Kindergrundsicherung geplant ist, könne man damit nichts anfangen.
5000 neue Stellen, wenn man dieses Geld oder die Möglichkeit hätte, dieses Geld in die Kinder zu investieren, in bessere Ausstattung für Schulen und so weiter, wäre das fantastisch. Bei uns werden viel zu viele Gelder verbrannt.
2,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Auch so viel haben sich der Finanzminister und die Familienministerin geeinigt. Im Gespräch waren ursprünglich mal 12 Milliarden. Die Frage ist, was am Ende überhaupt noch übrig bleibt von Lisa Paus Herzensprojekt. Der geplante Starttermin für die Kindergrundsicherung, Januar 2025, ist zumindest so gut wie nicht mehr zu halten.
Ein Ort der Zerstörung und Verzweiflung, die Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine. Seit den brutalen Angriffen der russischen Armee mit tausenden Toten ist Mariupol immer noch besetzt. Die in Trümmer zerbombten Stadtteile werden von den Besatzern jetzt wieder aufgebaut. Die Recherchen des ARD-Politikmagazins Monitor zeigen, mischen dabei offenbar auch deutsche Firmen mit.
Russische Bomben auf Mariupol. Monatelang führten Putins Truppen hier einen Feldzug zur militärischen Besatzung der Stadt und zur Vertreibung ihrer Bewohner. Sie töteten hunderte Zivilisten, die im Theater Schutz gesucht hatten, zerstörten das Azov-Stahlwerk, den letzten Rückzugsort des ukrainischen Widerstands. Auch Anna Zaitseva und ihr kleiner Sohn hatten dort ausgeharrt. Sie leben heute in Berlin, machen sich Sorgen um die, die zurückbleiben mussten.
Sie sind deprimiert, wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Einige der Menschen haben sie in verschiedene Teile Russlands geschickt. Sie wurden gezwungen, in verschiedenen Teilen Russlands zu leben.
Mariupol heute. Überall Symbole der russischen Besatzung. Die Stadt gleicht einer riesigen Baustelle. Aus der ukrainischen soll eine russische Stadt werden. Als Teil der Kreml-Propaganda feiern Staatsmedien und Putin-treue Influencer den Wiederaufbau. Das ARD-Magazin Monitor hat hunderte Fotos, Videos und Geschäftsberichte ausgewertet. Immer wieder stoßen wir dabei auf Namen deutscher Firmen. Baumaschinen der Firma Liebherr oder diese grünen Quader mit Porenbetonsteinen mit dem Logo der Firma WKB aus Nordrhein-Westfalen. Und immer wieder solche Säcke mit Baustoffen des Weltmarktführers für Gipsprodukte Knauf aus Bayern. Knauf ist in Russland eines der aktivsten deutschen Unternehmen. Firmenpatriarch Nikolaus Knauf war 23 Jahre lang Honorarkonsul Russlands, eng an der Seite Putins. Geschäfte mit dem Kreml? Wer sind die Auftraggeber in Mariupol? Ein Knauf-Vertriebspartner in Russland wirbt auf seiner Webseite mit einem Bauprojekt im Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums. Sanktionsrechtsexperten halten das alles für bedenklich.
Ich finde es in der Tat problematisch, wenn sich EU-Unternehmen daran beteiligen, am Wiederaufbau in der Ukraine, wohl wissend, dass sie damit letztlich die EU-Sanktionen unterlaufen. Und letztlich auch die Besetzung von Russland in der Ukraine entgegen dem Völkerrecht absichern.
Das Unternehmen aus Eprufen verurteilt gegenüber Monitor den russischen Angriffskrieg. Man befolge alle EU-Sanktionen und produziere mit lokaler Wertschöpfung aus regionalen Rohstoffen ausschließlich für den russischen Markt. Das Unternehmen könnte gleichwohl EU-Sanktionen umgangen haben, auch weil der Wiederaufbau der militärisch besetzten Stadt als Kriegshandlung gelten kann.
Russland hat seit über einem Jahr auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und wer Teil der russischen Wirtschaft ist, wie Knauf, und sich auch noch rühmt, ausschließlich innerhalb Russlands Geschäfte zu machen, ist Teil der russischen Kriegswirtschaft und profitiert von dem russischen kriegerischen Engagement.
Der Wiederaufbau Mariupols gehört zur russischen Kriegsstrategie, Teile des ukrainischen Staatsgebiets zu annektieren. Ein klarer Völkerrechtsbruch mit Beteiligung von Firmen aus Deutschland.
Mehr dazu sehen Sie morgen Abend beim Monitor um 21.45 Uhr hier im Ersten. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dieser Satz wurde in Westdeutschland auch im Klassenzimmer diskutiert in den 80er Jahren. Es war der Slogan der Friedensbewegung mitten im Kalten Krieg. Damals kaum vorstellbar, dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr heute ins Klassenzimmer kommen, um von Kriegs- und Krisengebieten in Europa und der Welt zu berichten. Und davon, was es inzwischen bedeutet, Teil der Truppe zu sein. Doch ihre Auftritte an Schulen sind umstritten. Johanna Wahl.
Sozialkundeunterricht an einem Gymnasium in Bad Kreuznach. Heute läuft hier alles etwas anders. Eine Soldatin der Bundeswehr ist zu Gast im Oberstufenkurs von Uwe Franke. Der Lehrer hat sie eingeladen. Sie soll mit den Schülern über sicherheitspolitische Themen diskutieren.
Unter anderem auch über die Ukraine zu sprechen, über den Konflikt.
Lara Weiland ist so etwas wie ein Aushängeschild für die Bundeswehr. Sie hat Politik studiert und war bereits im Auslandseinsatz in Jordanien und im Irak. Sie ist eine von 94 sogenannten Jugendoffizieren. Personalwerben für die Bundeswehr darf sie in dieser Funktion nicht. Ihre Aufgabe ist Wissensvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit.
In Zeiten eines Krieges in Europa ist es umso wichtiger, dass wir Verteidigung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen und auch kommunizieren. Und gerade die Jüngsten in unserer Gesellschaft, Jugendliche, müssen darüber aufgeklärt werden. Das ist einfach ein Faktenwissen, weil ohne dieses Faktenwissen können sie sich keine Gesamtmeinung bilden.
Für Lehrer Uwe Franke sind sicherheitspolitische Fragen ein wichtiges Thema im Unterricht. Auch wenn er als junger Mann den Wehrdienst verweigert hat, als Pädagoge hat er keinerlei Berührungsängste mit der Bundeswehr.
Wir haben eine Parlamentsarmee, die unsere Demokratie schützt und verteidigt. Und daher gibt es für mich auch kein Argument, sie aus dem schulischen Diskurs herauszuhalten. Es ist also keine Militarisierung von Schülerinnen und Schülern, wie manchmal behauptet wird, sondern vielmehr trägt es zur Sensibilisierung für wichtige gesellschaftspolitische und sicherheitspolitische Themen bei.
Dennoch kommt Kritik von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie spricht von versteckter Werbung der Bundeswehr an Schulen.
Häufig ist es so, dass es nicht kontrovers gesetzt wird, das heißt, dass man jemanden dazu holt, der vielleicht aus dem Friedensbereich kommt, sondern alleine der Jugendoffizier sozusagen hat das, ja, hat ein besonderes Recht da vorzutragen, und das halten wir für falsch.
Für die Schüler in Bad Kreuznach jedenfalls eine gute Gelegenheit, der Jugendoffizierin viele Fragen zu stellen.
Das fand ich sehr interessant und auch mal wichtig, auch über die aktuelle Politik, besonders das Thema mit dem Ukraine-Russland-Krieg, darüber zu sprechen.
Natürlich ist das Publicity für die Bundeswehr. Sie möchten natürlich auch neue Leute anwerben, aber ich fand es jetzt in keiner Hinsicht irgendwie sehr einseitig.
Sozialkundelehrer Franke plant als nächstes eine gemeinsame Diskussionsrunde mit einem Friedensaktivisten und der Jugendoffizierin. Er will seinen Schülern unterschiedliche Perspektiven vermitteln.
Etwa 1 Million Kinder und Jugendliche kämpfen in Gaza zwischen ständigen Bombenangriffen und beißendem Hunger ums nackte Überleben im Krieg. Für eine minimale Versorgung mit Lebensmitteln, soweit sie überhaupt noch ins Land gelangten, hat bisher auch die Organisation World Central Kitchen gesorgt. Aber nach dem Schock über den tödlichen israelischen Angriff vorgestern auf 6 ihrer Helferinnen und Helfer wurde dieser Einsatz gestoppt. Die Getöteten kamen unter anderem aus Großbritannien, Polen und Australien. Das Entsetzen über diesen, wie es aus Israel heißt, tragischen Fehler ist groß. Hannah Resch.
Heute Nachmittag in Gaza. 6 Tote werden nacheinander für den Transport in Wagen gehievt. Die Leichen der ausländischen Helfer von World Central Kitchen, einer privaten Hilfsorganisation, die Montagnacht von einer israelischen Drohne getötet wurden, werden heute nach Kairo gebracht. Von dort sollen sie dann in ihre Heimatländer überführt werden, die Pässe bereit. Währenddessen gab es heute weitere internationale Kritik an dem israelischen Angriff. Die Situation wird zunehmend unerträglich. Was wir dringend brauchen, ist eine gründliche Untersuchung, aber auch eine deutliche Steigerung der Hilfe, eine Beseitigung der Hindernisse und eine engere Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, damit so etwas nicht wieder passiert. Insgesamt 7 Menschen starben. Eine Helferin aus Australien, einer aus Polen, 3 Briten, ein US-Kanadier sowie ein Palästinenser. Die israelische Armee hat eingeräumt, dass es ein israelischer Angriff war, der die 7 Helfer tötete. Ich möchte klarstellen, der Angriff wurde nicht mit der Absicht durchgeführt, die Mitarbeiter von World Central Kitchen zu schädigen. Es war ein Fehler. Das israelische Militär gibt an, es habe in der Nähe der Gruppe eine bewaffnete Person identifiziert. Doch das erklärt nicht, warum dann 3-mal gefeuert wurde, auf 3 Autos. Obwohl der Konvoi mit humanitären Helfern und deren Route zuvor dem israelischen Militär gemeldet worden war. Seit Kriegsbeginn im Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, sind 200 Hilfsarbeiter verschiedener Organisationen getötet worden. Die meisten von ihnen Palästinenser aus Gaza. Wiederholt gerieten medizinische und humanitäre Helfer unter israelischen Beschuss. So soll am 18. November ein Konvoi von Ärzte ohne Grenzen beschossen worden sein. 2 Menschen starben. 2 Tage später zerstörten ein israelischer Bulldozer und ein Militärfahrzeug die vom Angriff betroffenen Autos. 5. Februar. Die israelische Armee beschoss einen UN-Lebensmittellaster. Danach stellten die UN ihre Hilfslieferungen in den Norden Gazas komplett ein. Zu den letzten Hilfsorganisationen, die im Norden noch halfen, gehörten World Central Kitchen und die Organisation ANERA, die eng zusammengearbeitet haben. Beide haben jetzt ihre Hilfe eingestellt. ANERA hat zuletzt auch einen Mitarbeiter durch einen israelischen Angriff verloren. Wir hatten das Gefühl, wir können ihre Sicherheit nicht mehr garantieren. Also haben wir unsere Arbeit temporär eingestellt. Wir sind untröstlich und wir wissen, das wird katastrophale Auswirkungen auf die Menschen vor Ort haben. Dass die Organisationen ANERA und World Central Kitchen Gaza verlassen, bedeutet, dass es jetzt ca. 500.000 Mahlzeiten pro Tag weniger geben wird.
Ja, also die Organisation World Central Kitchen hat ihren Hilfseinsatz wegen der getöteten Mitarbeiter gestoppt. UNICEF ist aber weiter vor Ort. Ob die Versorgung der Menschen weitergehen kann, ja, darüber habe ich am Abend mit Tess Ingram von UNICEF im südlichen Gazastreifen gesprochen. Guten Abend nach Rafah. Frau Ingram, merkt man denn jetzt schon, dass es weniger Hilfsgüter gibt im Gazastreifen?
So, what we know is that,
was wir wissen, ist,
dass die Hilfeleistungen, die in den Gazastreifen kommen, nicht ausreichen. Während der letzten Zeit sind die Hilfsgütungen 70% dessen, was wir davor hatten. Wir brauchen also viel mehr Hilfeleistungen im Gazastreifen, sodass wir den Menschen helfen können. Sie brauchen alles: Lebensmittel, Wasser, Schutz, Medizin, Kleidung. Die Liste ist sehr lang.
Kann UNICEF die gestoppte Lebensmittelversorgung und auch die sonstige Versorgung denn mit übernehmen, auch im schwer zugänglichen Norden?
UNICEF hat es geschafft, in den Norden zu kommen, und zwar viermal dieses Jahr. Aber es ist momentan sehr schwierig, die Sicherheitszugeständnisse zu bekommen, die wir brauchen, um dorthin zu fahren. Die Hilfsorganisationen arbeiten gut zusammen, um sicherzustellen, dass es diese Sicherheitszugeständnisse für den Norden gibt. Wir versuchen, Konvois mit so vielen Hilfsgütern wie möglich zu bestücken. UNICEF hat auch Lebensmittel, medizinischen Hilfskonvois der WHO mitgegeben, um die Hungersnot im Norden zu lindern. Wann immer es geht, so arbeiten wir zusammen. Aber es ist klar, dass eine Lücke entstehen wird, dadurch, dass Hilfsorganisationen den Gazastreifen verlassen. Und das hat Folgen für die Menschen in Gaza.
Jetzt gibt es heute Abend Meldungen, wonach die Vereinten Nationen für die nächsten 48 Stunden ihre Hilfe zumindest bei Dunkelheit aussetzen. Befürchten Sie, dass noch mehr Organisationen Konsequenzen ziehen, Gaza vielleicht sogar verlassen?
Es macht mir Sorgen, dass mehrere Organisationen jetzt den Gazastreifen verlassen könnten. Und die Situation wird Tag für Tag aufgrund des Konfliktes schlimmer. Und es gibt viele Hilfsgüter, die beschränkt werden, die nicht in den Gazastreifen geliefert werden können. Das ist eine Riesentragödie. Wir ermutigen die internationale Gemeinschaft, sich einzusetzen für einen Waffenstillstand. Denn das ist das, was wir brauchen, sodass wir in einer sicheren Umgebung unsere Arbeit leisten können.
Lassen Sie uns noch mal auf den tödlichen Angriff schauen. Wie funktionieren normalerweise Absprachen mit dem israelischen Militär, damit Sie arbeiten können?
Es gibt ein System, das vor vielen Jahren errichtet wurde. Und dieses System funktioniert auf der ganzen Welt. Da geht es um die Koordination. Wenn es einen Konflikt gibt, dann koordinieren wir mit den Konfliktparteien und in dem Fall mit dem israelischen Militär, was wir tun wollen. Wir erklären denen, welche Mission wir umsetzen wollen, wo wir hingehen wollen. Und dann sagt uns das IDF, okay, das ist in Ordnung, das können wir machen, wir können euch dabei unterstützen und so bekommen wir Sicherheitszugeständnisse. So funktioniert das System. Beim World Central Kitchen war es so, dass am Montag die Mission koordiniert wurde. Aber man hat gesehen, dass dieser Prozess dann doch nicht respektiert wurde.
Nun fordert das Deutsche Rote Kreuz Sicherheitsgarantien von Israel. Wie könnten und müssten die aussehen, damit sie weiterarbeiten können?
Also das System muss respektiert werden. Das System gibt es ja bereits. Wir sehen, dass es in anderen Konfliktgebieten auf der Welt funktioniert und deswegen gibt es gar keinen Grund, warum das im Gazastreifen nicht auch funktionieren sollte. Wir brauchen dieses System, eben weil die Situation in Konfliktgebieten so volatil ist. Am besten wäre natürlich ein Waffenstillstand, sodass die Geiseln freigelassen werden könnten und dass wir, die Hilfsorganisation, also dann mit den Partnern zusammenarbeiten könnten.
Vielen Dank, Tess Ingram nach Rafah, und alles Gute für Sie und Ihr Team.
Thank you.
Vielen Dank. Und weitere Nachrichten des Tages gibt es jetzt von dir, Jens.
Gerne. Die NATO-Staaten bereiten sich auf eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt vor. Generalsekretär Stoltenberg kündigte bei einem Außenministertreffen eine Entscheidung für Juli an. Dann könnte die Koordinierung der Hilfen für die Ukraine auf das Bündnis übergehen. Bislang übernehmen die USA diese Aufgabe. Zudem warb Stoltenberg dafür, Kiew für die kommenden 5 Jahre militärische Unterstützung im Wert von 100 Milliarden Euro zuzusagen. Die Ukraine braucht nach Angaben der Führung in Kiew Hunderttausende zusätzliche Soldaten, um sich gegen Russlands Angriffskrieg zu verteidigen. Präsident Zelensky hat jetzt ein Gesetz unterzeichnet, das die Altersschwelle von 27 auf 25 Jahre absenkt. Damit können den Angaben zufolge bis zu gut 400.000 junge Männer eingezogen werden. Der Präsident hatte lange Zeit gezögert, jüngere Reservisten zum Kriegsdienst einzuberufen. Nicht nur in Deutschland, in der ganzen Eurozone sinkt die Inflation. Sie liegt jetzt bei 2,4%. Der Rückgang ist größer als von Fachleuten erwartet. Mehr dazu von Anja Kohl.
Die Inflation im Euroraum lässt nach, doch es gibt sie nach wie vor. Heißt, Preise steigen, doch nicht mehr für alle Waren und Dienstleistungen. Energie- und Lebensmittelpreise sind bei uns zuletzt billiger geworden. Und generell ziehen die Preise weniger stark an als zuvor. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war die Inflation im Euroraum wegen steigender Energiepreise auf bis zu 10,6% geklettert. Seither ist sie gefallen auf nun nur noch 2,4% im Euroraum Durchschnitt. Am niedrigsten ist die Inflation derzeit in Litauen und Finnland. Am höchsten mit mehr als 4% in Estland, Österreich und Kroatien. In Deutschland liegt sie bei 2,2%. Weil Verbraucher sparen und Unternehmen wenig investieren, können Firmen nicht mehr einfach Preise erhöhen, was die Inflation dämpft.
Taiwan ist von dem schwersten Erdbeben seit fast 25 Jahren erschüttert worden. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag nahe Hualien im Osten der Insel. Mindestens 9 Menschen kamen ums Leben, mehr als 1.000 wurden verletzt. Die Suche nach Verschütteten dauert an. Der Inselstaat liegt in einer Erdbebenregion, deshalb gelten dort strenge Bauvorschriften. Er war viele Jahre Chef des Benediktinerordens, erfolgreicher Autor und gern gesehener Talkshow-Gast. Nun ist Notger Wolf mit 83 Jahren gestorben. Wolf war einer der bekanntesten Ordensleute Deutschlands. Er setzte sich für den interreligiösen Dialog ein und nahm häufig Stellung zu gesellschaftlichen Themen. Bekannt wurde er auch durch seine unkonventionelle Art und seine Leidenschaft für Rockmusik.
Das ist Paola Cortellesi. Kennen Sie nicht? Sollten Sie aber vielleicht, denn Ihr Kinofilm Morgen ist auch noch ein Tag hat die beiden mega erfolgreichen Hollywood-Filme Barbie und Oppenheimer in Italien überraschend abgehängt. Als meistgesehener Film des vergangenen Jahres. Mehr als 5,5 Millionen Menschen haben sich eine Kinokarte gekauft. Dabei ist der Film alles andere als ein buntes Kinoknallbonbon. Ganz in Schwarz-Weiß gedreht und trotz oft scheinbarer Leichtigkeit geht es nicht ums deutsche Vita, sondern um Gewalt gegen Frauen in einer zutiefst patriarchalen Gesellschaft. Und er wird gleichzeitig als feministischer Film gefeiert, der einen Nerv trifft, wie Anja Miller aus Rom berichtet.
Rom 1946, ein Jahr nach Kriegsende. Das Land liegt am Boden, doch das Patriarchat herrscht uneingeschränkt.
Guten Morgen, Ivano.
Ich glaub's einfach nicht. Was geht bloß in deinem Hirn vor?
Was hab ich gemacht?
Halt den Mund! Hast du nicht mitbekommen, dass die Toilettenkette schon wieder kaputt ist? Verdammt nochmal!
Wenn die Ehefrau nicht pariert, wird zugeschlagen. So hat es der Vater auch schon gemacht.
Du darfst sie nicht immer schlagen. Am Ende gewöhnt sie sich dran. Eine anständige Tracht Prügel, das versteht sie.
Im Film wird die Gewalt nicht drastisch gezeigt, sondern löst sich hier in einem Tanz zwischen den Ehepartnern auf. Der Rest passiert im Kopf des Zuschauers. Das macht den Film von Paola Cortellesi, in dem die Regisseurin auch die Hauptrolle spielt, so eindrücklich und anders. Der Film spielt überwiegend in dem ehemaligen Schlachthofviertel von Rom, Testaccio. Vieles sieht hier noch aus wie früher. Ideale Voraussetzungen. Auch dieses Café, ein Drehort. Barista Luca hat, wie die meisten in Testaccio, den Film natürlich auch gesehen. Aber es ist doch in jeder Familie anders. Es sind nicht alle gleich. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass der kulturelle Wandel bei uns schon sehr langsam vorangeht. Meine Tochter ist mit 18 nach England gegangen. Sie lehnt das italienische Rollenmodell ab.
Jetzt werdet ihr blass vor Neid. Meine Tochter heiratet einen vornehmen Herrn und nicht solche Penner wie euch. Elende Bande von Idioten.
Diese Szene spielt in einem alten Wohnblock. Genau hier unten, erzählt eine Anwohnerin. Es sei toll gewesen, die Dreharbeiten zu beobachten. Und der Film sehr nah an der Realität, wie sie immer noch ist. Ich bin der Mann, ich bin der Herr des Hauses, der Patrone. Und es wird auch noch andere Dinge hinter den Türen geben, von denen wir nichts wissen. Elena Ercoli befasst sich täglich mit häuslicher Gewalt. Sie leitet eine landesweite Hotline, die Frauen hilft, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien. Die Zahl der Anrufe steigt seit Jahren. Stärker als in anderen Ländern seien die Frauen in Italien sozial und wirtschaftlich von ihrem Partner abhängig, so Ercoli. Italien hat nach Griechenland die niedrigste Beschäftigungsrate bei Frauen in Europa. Unser Land kämpft noch sehr damit, Geschlechterdiskriminierung zu überwinden. Bis 1975 hatten wir keine Rechte in der Familie. Bis 1981 gab es juristisch auch noch den Ehrenmord. Am Ende befreit Delia sich aus der Unterdrückung durch ihren Ehemann, erkämpft ihr Recht auf Freiheit. Auch für ihre Tochter, damit die in einer besseren Zukunft leben kann. Denn
morgen ist auch noch ein Tag.
Morgen ist auch noch ein Tag, kommt morgen in unsere Kinos. Das war ein Sieg, der gezeigt hat, die deutsche Nationalmannschaft kann Fußball spielen und gewinnen kann sie auch 2:0 gegen Vize-Weltmeister Frankreich vor anderthalb Wochen. Wird das also tatsächlich eine Europameisterschaft im eigenen Land, bei der Deutschland ganz weit vorne landen könnte? Sie startet Mitte Juni, vorher geht das deutsche Team aber noch nach Thüringen ins Trainingslager. Olenka Pilz war mittendrin bei den Gastgebern in Blankenhain, wo nicht nur unsere Nationalmannschaft vor dem Turnier trainiert, sondern während der EM auch die englische Mannschaft residiert.
Inmitten von viel Grün liegt das Städtchen, eine ländliche Idylle. Rund 6.700 Menschen leben hier. Und hierhin kommen zur Europameisterschaft die Fußballprofis. Jens Kramer ist seit fast 6 Jahren Bürgermeister von Blankenhain. Die EM sieht er als riesige Chance für seine Stadt und die Region.
Die Stadt kommt aus einer sehr, sehr harten Zeit, also mit 20 Jahren Haushaltskonsolidierung, mit ursprünglich 75 Millionen Euro Schulden. Und das ist natürlich ein Riesen-Event für uns.
Weil die Fußballprominenz nach Blankenhain kommt, ist plötzlich Geld da, damit alles schön wird. Aus einem landeseigenen EM-Topf. Keine seitenlangen Fördermittelanträge, kein jahrelanges Warten. Und so kann auch der Schlossgarten wieder zu einem richtigen Garten werden.
Das Ganze soll eingebettet sein in eine parkähnliche Anlage mit so gewissen Eye-Catchern wie beleuchtete Bäume. Hier gibt es einen Trinkbrunnen und verschiedene Sitzauflagen auf der ehemaligen Mauer des Zentralgebäudes in Blankenhain. Und das ist, glaube ich, was richtig Schönes, um dieses Schloss wieder als gesellschaftliches Zentrum zu etablieren.
Alle in Blankenhain wollen ein Stück vom EM-Fest Pfannkuchen abhaben, den der Bäcker hier bald kreiert. Dann aber mit typisch englischen Streuseln und Apfelfüllung. Beim Fleischer nebenan gibt's bald die EM-Bratwurst. Das Krankenhaus plant eine Beleuchtung in den Nationalfarben. Und auch der ortsansässige Supermarktinhaber lässt sich vom EM-Fieber anstecken. Er will für jedes Tor der deutschen Mannschaft 50 Euro ans Kinderhospiz Mitteldeutschland spenden.
Wir freuen uns riesig drauf und hoffen auch, dass wir auch am öffentlichen Training oder an ähnlichen Aktionen noch teilhaben können, dass wir so nah wie möglich an die Spieler ran können.
Nah dran wollen alle sein. Direkt am Ortsrand liegt das riesige Gelände des Spa-Golf-Resorts. Hier werden die Nationalspieler untergebracht. Es gibt einen riesigen Spa-Bereich, 6 Restaurants mit 35 Köchen, unter ihnen auch 2-Sterne-Köche.
Das Entscheidende für uns alle, dass wir hier in Thüringen wirklich eine positive Stimmung kriegen. Ja, dass wir wieder mal lernen, als Menschen, auch in unserer Nation, in unserem Land wieder gemeinsam etwas zu gestalten. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, die wir alle haben, auch hier im Ort. Ja, dass wir einfach Teil dieses Festes werden.
Auch hier im Resort wird, wenn die Fußballer kommen, vieles auf den Kopf gestellt.
Diese Bar wird zur Saftbar umgebaut, das ist tatsächlich so. Also es gibt keinen Alkohol hier im Haus. Ja, da muss man schon gewinnen, um Alkohol zu kriegen.
Und trainieren. Auf diesem Spielfeld des Resorts, das gerade an die UEFA-Richtlinien angepasst wird. Doch auch das schreiben die UEFA-Verträge vor. Es muss ein Ersatzfeld geben. Und da kommt Blankenhain wieder ins Spiel. Der Sportplatz des heimischen Fußballvereins wird gerade komplett saniert.
Das ist traumhaft für die Stadt, das ist traumhaft für den Verein, dass jeder Stein, der hier verbaut wird, tatsächlich auch hier bleibt.
Eine EM, die in Erinnerung bleibt, das wünschen sich die Blankenhainer und planen dafür auch eine eigene Fanmeile. In der Grundschule arbeiten sie am Auftritt der Korgelpfeifen, jetzt in den Osterferien ohne die Schüler.
Das sieht einfach mal schön aus, wenn da 30 Kinder stehen und
Fußballsongs schmettern, wie an Tagen wie diesen.
Mit Spaß und Euphorie erwarten die Blankenhainer die EM und sie hoffen, dass auch danach etwas davon bleibt.
An Tagen wie diesen.
Ja, Ruhm für die Unendlichkeit könnte das diesjährige Meisterschaftsrennen auch Bayer Leverkusen bringen. Einsamer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, der sich die Schale wohl nur noch selbst wegnehmen kann. Ja, und heute stand die Mannschaft im Halbfinale des DFB-Pokals. Als Favorit empfing die Leverkusener zu Hause Fortuna Düsseldorf, die in der zweiten Liga spielen. Ja, was sollte da eigentlich noch schiefgehen? Torge Hiddink.
Lässig und ungefährdet schießt sich Bayer 04 ins Pokalfinale. Die Leverkusener wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Gerade mal 6 Minuten gespielt, Frimpong 1:0 für die Gastgeber. Zweitligist Düsseldorf keinesfalls geschockt und um eine schnelle Antwort bemüht. Zollis mit der ersten guten Möglichkeit. Die Fortuna versuchte mitzuspielen, das eröffnete Bayer Gelegenheiten zum Kontern. Der schnelle Adli mit dem 2:0, 20. Minute. Die Werkself hielt das Tempo hoch und bestrafte jeden Fehler. Kastenmeiers Missgeschick nutzte Florian Wirtz in der 35. Spielminute zum 3. Leverkusener Treffer. Schon zur Halbzeit gab es kaum einen Zweifel am Leverkusener Sieg. Nach dem Wechsel bekam Zimmermann dann den Ball im Strafraum an die Hand. Den Elfmeter verwandelte Wirtz zum 4:0 nach einer Stunde. Fortunas Hoffnungen auf ein Pokalwunder wurden früh enttäuscht. Am 25. Mai trifft Bayer Leverkusen im Finale auf Kaiserslautern.
Und am Himmel über Hamburg haben heute dicke Regenwolken den Platz beherrscht. Claudia, und hat morgen dann die Sonne die Nase vorn?
Nein, Julia, morgen noch nicht, aber es kommt. Also Richtung Wochenende werden wir deutlich mehr Sonne erleben. Also am Samstag schon für die meisten von uns. Und dazu wird es deutlich wärmer. Wie warm genau, wie viel Sonne, ist total schwer zu sagen. Im Moment wie auf einer Perlschnur aufgereiht. Ein Tief nach dem anderen zieht über uns. Im Mittelmeerraum Hochdruckeinfluss. Aber Sie sehen schon, das ist jetzt der Freitag. Jetzt kommt der Samstag. Es kommt zunehmend warme Luft zu uns. Das heißt, Samstag, Sonntag wird es deutlich wärmer. Wie warm genau ist noch ganz schwierig zu sagen, weil mit diesem Tiefdruckgebiet, das dann sehr warme Luft zu uns bringt, können es 26 bis 30 Grad sein, südwestlich von uns sogar über 30 Grad. Damit hätten wir neue Rekorde, aber das Tief bringt eben auch Sahara-Staub. Kennen wir ja schon von der vergangenen Woche. Je nachdem, wie viel Staub dann da über uns ist, gibt es mehr Wolkenfelder, dementsprechend nicht ganz so hohe Temperaturen. Also im Moment ist alles so möglich zwischen, na, ich sag mal 25 und gut 30 Grad, womit wir dann wirklich einen neuen Rekord für die erste Dekade des Aprils hätten. Sicher ist, jetzt in der Nacht regnet es erst einmal noch weiter. Das ist nämlich eines von den Tiefdruckgebieten. Das zieht weiter nach Osten. Dann gibt es eine kurze Wetterberuhigung. Aus Westen morgen früh schon wieder neuer Regen, der sich nach Osten vorarbeitet und der zum Nachmittag von Westen her in Schauerwetter übergeht. Zum Teil kräftige Gewitter mit Graupel, Blitz, Donner, heftiger Regen und Sturmböen sind möglich. Vereinzelt sogar schwere Sturmböen, weil so in 1500 Metern Höhe, da ist Sturm. Und der könnte mit den Schauern runtergedrückt werden. Auch auf den Bergen wird es stürmisch. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 11 bis 3 Grad. 3 Grad in Vorpommern, morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist 11 bis 15 Grad. Im Süden, wo die Sonne anfangs noch am längsten scheint, sogar 17 bis 19 Grad, da aber nur mit viel Sonne. Und am Freitag dann im Norden noch mal dichtere Wolken und etwas nass. Es kommt schon wärmere Luft. Der Samstag bringt viel Sonnenschein. 16 Grad direkt an der Ostsee. Nach Süden und Südwesten könnten es dann schon 29 Grad werden. Also es wird warm.
Dankeschön, Claudia, für diese doch sehr abwechslungsreichen Aussichten. So viel von uns für heute. Und jetzt gehen Sie hier gleich die ARD-Story.
Darin 75 Jahre NATO und welche Rolle Deutschland jetzt in dem Militärbündnis übernehmen könnte.
Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss. Machen Sie es gut.
Tschüss.